Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es fällt zurzeit ja nicht ganz leicht, Anzeichen für das Funktionieren des deutschen Staates zu finden. Zumindest wenn es um den Umgang mit Corona geht. Täglich neue Details für das Versagen bei der Impfstoffbestellung. Jetzt das zweimalige Absetzen von AstraZeneca. Osterruhe an, Osterruhe aus, Tests ankündigen, aber nicht einkaufen. Ich könnte das jetzt ewig fortsetzen, aber das würde die Laune an diesem Ostersonntag nur runterziehen. Manchmal hilft es ja, einen Begriff, eine Diagnose für solche Malesen zu finden. Und eine könnte lauten Clusterfuck. Bevor ich selbst erläutere, was es mit diesem Begriff auf sich hat und warum er ziemlich gut die Kette an Verfehlungen, Versäumnissen und Versagen beschreibt, frage ich das den Volkswirt und Designtheoretiker Holm Friebe. Er hat 2018 das Buch Clusterfuck, warum Katastrophen uns so lieben und eine selten alleine kommt, veröffentlicht. Herr Friebe, Clusterfuck, ein Begriff, der mir völlig neu war und seltsame Assoziationen weckt. Was meint dieser Begriff genau?
Der wurde geprägt im Vietnamkrieg in den 70ern von amerikanischen Soldaten und bezieht sich auf Katastrophen, kaskadierende Katastrophen. Wenn einmal die Dinge ins Rutschen geraten, sich richtig verhaken, richtig zu einem, ja, wie der Name sagt, Clusterfuck-up werden. Und seitdem hat dieser Begriff Karriere gemacht in der Organisationstheorie, um zu erklären, warum, wenn die Dinge schiefgehen, sie oft richtig schiefgehen.
Im Wiktionary ist der Begriff so definiert: Eine chaotische Situation, wo alles schief zu gehen scheint, wird oft verursacht durch Inkompetenz, Kommunikationsversagen oder eine komplexe Umgebung. In der aktuellen Corona-Situation scheint da ja alles zusammenzukommen, oder?
Das kann man so sagen. Und ich würde sagen, das Auftreten des Virus selbst ist sicher noch kein Clusterfuck. Da müssen schon Menschen beteiligt sein. Ich würde die Entstehung der Pandemie würde ich eher mit Nassim Taleb als schwarzen Schwan bezeichnen. Also etwas, ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, von dem alle wissen, dass es möglich ist und viele ja auch das auf dem Zettel hatten, dass irgendwann mal eine Pandemie so aus der Art schlagen kann, dass sie das Leben in großem Stil in der westlichen Welt einschränkt. Die Frage ist dabei immer nur das Timing. Nassim Taleb schreibt, es sind sehr unwahrscheinliche Ereignisse, von denen hinterher immer alle gewusst haben, dass es passieren wird, aber eben nicht vorher. Viele sagen es vorher und die Frage ist, wann tritt es ein? Und das kommt dann doch immer überraschend. Und dann ist die Frage, wie geht man mit so einer Situation um? Dafür gibt es eigentlich gute Regeln, die sich darauf beziehen, erst die Situation wirklich zu verstehen, zu durchdringen, dann Entscheidungen zu treffen und dann danach zu handeln. Man nennt es das O-DA-Schema mit Doppel-O. Observe, erstmal beobachten. Orient heißt, sich einen Reim drauf machen auf die Situation, dann entscheiden, was zu tun ist und dann konsequent eine Linie verfolgen. Was speziell unsere Regierung macht, scheint mir genau das Gegenteil zu sein, nämlich wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, lange Zeit und dann panisch zu reagieren, ohne tatsächlich eine geradlinige Strategie zu verfolgen.
Also um das nochmal klarzustellen, der Clusterfuck beginnt da, wo Dinge aktiv verbaselt werden.
Genau. Es ist oft ein Abwarten, ein Wunschdenken, dass die Sachen von selbst wieder weggehen, ist in dem Fall nicht passiert. Und dann gibt es die Umkippen sozusagen aus der Komfortzone direkt in die Panikzone, in der das Handeln konfus wird und wirr und nicht mehr planvoll und planmäßig. Also wir sehen oft ein Muster dahinter, das heißt too little too late. Erst macht man lange Zeit gar nichts und dann macht man irgendetwas, das dann aber nicht mehr wirkt und das früher vielleicht gewirkt hätte. Beispielsweise der Hammer-Lockdown, der uns jetzt bevorsteht, das hätte man alles früher haben können. Das sagen Wissenschaftler seit Wochen und Monaten unter dem Stichwort Zero Covid oder No Covid. Wenn wir eine Woche gehabt hätten, in der wir konsequent alles runtergefahren hätten und die Leute vielleicht vorher mal eingekauft hätten und wirklich zu Hause geblieben wären, dann wären wir jetzt in einer ganz anderen Situation. Jetzt scheint es zu spät zu kommen, die Leute halten sich nicht mehr dran und es ist ein ständiger Eiertanz. Das ist genau diese Art von Verschlimmbesserung, die wir häufig in Clusterfuck-Situationen sehen, wo ein anfänglicher Fehler durch planlose Verbesserungsversuche noch verschlimmert wird.
Sticht da die deutsche Regierung beim Clusterfuck-Verbaseln heraus oder machen das alle gleich schlecht?
Also wir haben natürlich durch das föderale System eine Sondersituation in Deutschland dahingehend, dass Entscheidungsfindungen per se komplexer sind und vielschichtiger auf vielen Ebenen stattfinden. Da können andere Länder wie China natürlich deutlich klarer durchregieren. Und unsere Kanzlerin versucht nun immer den Ausgleich zwischen auch irrationalen Interessen, die einfach Corona wegleugnen wollen, zu finden und diese Leute nicht zu verprellen. Das ist natürlich ein Schlingerkurs, der da angelegt ist. Ich glaube, es kommt auch noch etwas anderes hinzu. Und das ist der deutsche Idealismus, Perfektionismus. Also wenn wir eine Lösung machen, dann muss die bürokratisch abgesichert sein und 120%. Beispiel, wie Jens Spahn versucht hat, den Deutschen, aber nur den Bezugsberechtigten Schutzmasken, zwei Schutzmasken zukommen zu lassen. Die Bundesdruckerei druckte einen Gutschein aus und dann wurde ermittelt, wer berechtigt ist. Dann haben die Apotheken viel zu teure Masken eingekauft. In Bremen hat man einfach alle Masken in Briefumschläge gepackt und eine Direktmarketingfirma beauftragt und allen Bremern zwei Masken geschickt. Unterm Strich war das billiger. Also der angelsächsische Pragmatismus, der sagt, wenn wir 80% schaffen, ist bei solchen epidemiologischen Situationen natürlich sehr viel effektiver am Ende. Und ich glaube, gerade in letzter Zeit, am Anfang lief es ja noch ganz gut, aber in letzter Zeit sehen wir, dass der Pragmatismus die bessere Strategie ist, um mit solchen Situationen klarzukommen. Das mag 5 gerade sein, 80% reicht, um das Ding niederzuknüppeln und bei 120% kommt die Lösung irgendwann, aber bis dahin ist es wahrscheinlich wieder zu spät.
Ist es typisch für solche Katastrophenlagen, dass dann manchmal alles, dass dann quasi eine Lawine von Fehlentscheidungen abgeht, wie es ja momentan in Deutschland zu sein scheint?
Peter Gauweiler hat den schönen Begriff geprägt, da wurde die Jacke falsch eingeknöpft. Häufig ist es so, dass wenn am Anfang falsche Entscheidungen getroffen werden, man auf einen Pfad gerät, wo alles, was danach kommt, dann tatsächlich nur noch Verschlimmbesserungen bedeuten. Die charismatische Idee, mit einem Handstreich den gordischen Knoten zu durchschlagen, das funktioniert in solchen Situationen meistens nicht mehr, sondern man muss wie bei verworrenen Kopfhörerkabeln beim iPad muss man mühsam hingehen und das Ganze wieder aufdröseln und am besten an den Punkt zurückgehen, wo die Jacke falsch eingeknüpft wurde.
Sehr, sehr unangenehm, dieses Aufdrösen der Kabeln. Mich erinnert dieser Begriff Clusterfuck ja an das durchaus bekannte Murphy's Law, was schief gehen kann, geht schief. Was ist da eigentlich der Unterschied?
Also der Clusterfuck hat viel mit Murphy's Law zu tun, in dem Sinne, dass alles, was schief gehen kann, irgendwann schief geht. Clusterfuck ist die durch Fehlentscheidung und schlechte Entscheidungsfindung verstärkte Form von Murphy's Law, in dem Menschen dadurch, dass sie versuchen, mit Alarmismus das Segel rumzureißen, sich noch tiefer in die Scheiße buddeln und am Ende bei etwas enden, was Programmierer Big Ball of Mud nennen. Ein großes, verworrenes Knäuel von Problemen, die ineinander greifen, sich gegenseitig blockieren. Das sind so Konstellationen, die kennen wir vom Verkehr. Wenn ein ganzer Häuserblock rundherum gestaut ist, dann geht gar nichts mehr. Oder auch als Catch-22, also Probleme, die ihre eigene Lösung verunmöglichen. Man steht sich dann quasi selbst auf den Füßen.
Oder man nennt es Ministerpräsidentenkonferenz.
Womöglich auch das, ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, im Universum strebt alles zum größtmöglichen Chaos. Macht uns Corona das auch noch so ein bisschen bewusst, dass wir die Natur letztlich eben doch nicht so gut beherrschen können, wie wir vielleicht noch bis vor einem Jahr dachten?
Das ist das, was uns zum Beispiel Karl Popper immer gelehrt hat und was jetzt wieder sehr aktuell erscheint. Es wird immer etwas passieren, womit wir nicht gerechnet haben. Die falsche Sicherheit zu denken, jetzt haben wir einen zivilisatorischen Stand erreicht, wo uns nichts mehr gefährden kann, die ist uns jetzt um die Ohren geflogen. Andererseits hat die Menschheit aber schon andere Situationen überwunden, sonst gäbe es sie nicht mehr. Und wir werden auch da rauskommen. Es zeichnet sich ja das Licht am Ende des Tunnels ab. Was wir lernen können, ist eine Demut vor der Zukunft. Es ist alles weit offen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Was wir zusätzlich lernen können, ist das Seneca-Cliff. Dinge gehen schneller schief, als sie sich reparieren lassen. Also wir haben gesehen, wie langsam die Inzidenzzahlen runtergehen und wie schnell sie explodieren können. Und was bei dem Ganzen immer zu bedenken ist, ist das, was Karl Clausewitz The Fog of War genannt hat. Also wir können am Reißbrett und am Feldherrnhügel Entscheidungen treffen, die in der Etappe dann aber ganz anders aussehen, denn da gibt es den Nebel des Krieges und alles ist viel verworrener. Was uns da hilft, ist Pragmatismus. Ich finde, positive Anzeichen wie Berlin, die Chaosstadt schlechthin, jetzt mit den Testzentren umgeht. Jeder Barbetreiber, der nachweist, dass er eine Schulung gemacht hat, kann ein Testcenter aufmachen. Vielleicht ist da mal ein falsch negativer dabei, aber in der Summe wird uns dieser Pragmatismus helfen, gemeinsam diese Situation zu bewältigen.
Jetzt ist ja die Corona-Katastrophe aktuell, wenn wir jetzt nicht die Klimakrise jetzt noch mit einbeziehen, ja, wohl die schlimmste der vergangenen Jahrzehnte. Kleinere menschgemachte Katastrophen, Fukushima, Finanzkollaps, haben sich in den letzten Jahren gefühlt zumindest gehäuft. Ist das ein subjektiver Eindruck oder ist die vernetzte moderne Welt anfälliger für solche Katastrophen, die auch menschgemacht sind zum Teil?
Auf jeden Fall wächst mit dem Grad der Vernetzung, der Komplexität, auch mit den Austauschbeziehungen der Globalisierung, wächst die Interdependenz und auch die gegenseitige Beeinflussung. Es gibt keine Spundwände mehr, die Ökosysteme gegeneinander abtrennen. Das sehen wir schon bei den Pflanzen und Tieren, die eingeschleppt werden und dann ganze Ökosysteme ins Kippen bringen. So ähnlich ist es bei den Viren natürlich sowieso. Wir leben in dieser vernetzten Welt. Aber auch dafür wird es Lösungen geben. Es ist halt nur eine Stufe komplexer und die Dinge werden immer komplexer. Also müssen die Lösungen entsprechend komplexer werden. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass das eine historisch einmalige Situation ist, die quasi das Ende der Menschheitsgeschichte in irgendeiner Weise markiert. Es haben Leute immer geglaubt, dass sie an der Spitze der Fahnenstange sind und danach die Dinge eine völlig andere Richtung nehmen. Man könnte es Gegenwartseitelkeit nennen. Auch da kann man eine gewisse Demut lernen, indem man in die Geschichtsbücher guckt und sieht, was Menschen in anderen Zeiten durchgemacht haben. Vielleicht sollten wir uns da nicht zu wichtig nehmen an der Stelle.
Ein bisschen mehr Demut, weniger Eitelkeit der Gegenwart, schlägt der Publizist Holm Friebe vor. Mit ihm sprach ich darüber, warum das Corona-Management ein einziger Clusterfuck ist.